Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Trotzdem scheint sich die Aufmerksamkeit meist auf die Metropolen zu richten. In dieser Folge spreche ich mit Thomas Frenken von Herodikos. Das Health-Tech-Startup aus Oldenburg kümmert sich vor allen Dingen um Rücken- und Knieschmerzen. Aber eben nicht nur mit einer App, sondern mit echten Menschen, echten Therapeuten. Ein solides Geschäftsmodell in einem regulierten Markt. Thomas erzählt, wie sie fast gescheitert wären, weil eine Finanzierungsrunde platzte. Und wie sie dann den schmerzhaften, aber erfolgreichen Weg zur Profitabilität gegangen sind. Außerdem geht es um Remote Work, und zwar für eine Berufsgruppe, für die das bisher kaum möglich war. Physiotherapeuten. Wie Herodikos das möglich macht und warum das nicht nur für die Mitarbeiter ein Vorteil ist, sondern auch fürs Unternehmen, darum geht es in dieser Folge. Also, bleibt bis zum Ende dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis, dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du da bist.
Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin sehr gespannt, mehr über euch zu erfahren, über Herodikos und eure Geschichte. Und ich bin mir sicher, da sind für die Hörer sehr, sehr viele interessante Impulse dabei. Gib uns doch mal zum Anfang einfach deinen 90-sekündigen Elevator-Pitch.
Wir betreiben eine Plattform, über die jeder Patient in Deutschland mit Rücken- und Knieschmerzen in der Regel binnen 5 Werktagen Zugang zu Physiotherapie bekommen kann. Und das kostenlos, ohne Fahrtwege, mit gesicherter Qualität und vor allem auch mit einem persönlichen Therapeuten, der sich um dich kümmert. Warum ist das wichtig? Rückenschmerzen zählen in Deutschland wie in den meisten Industrienationen zu den Top-AU-Gründen, also ist normalerweise immer in den Top 3. Und Physiotherapie und Education sind da eigentlich das Mittel der Wahl. Das Problem daran ist, dass wir da einen extremen Fachkräftemangel haben. Und es eben mittlerweile leider ziemlich normal ist, mehrere Wochen auf so einen Termin zu warten und auch mal zu fahren. Also 40 Kilometer gerade hier in der Gegend, schon fast normal. Und wie schaffen wir das trotzdem, Therapie kurzfristig anzubieten? Ich habe schon das Wort Plattform gesagt. Wir haben eine Plattform entwickelt, die den Therapeuten das notwendige Tooling an die Hand gibt, um eben Physiotherapie als Teletherapie anzubieten, vor allem aber auch einen evidenzbasierten Leitfaden für die Therapie und ein Qualitätskontrollsystem, das die Therapeuten letztlich dabei unterstützt, diesem Leitfaden zu folgen und ihnen Zeitersparnis bringt. Das heißt, durch die Plattform schaffen wir das, eine bessere, qualitativ bessere Therapie im geringeren Zeitaufwand anzubieten. Genau, wir haben mittlerweile Verträge mit etwa 56 deutschen Krankenkassen, also gesetzlichen Krankenkassen, auch einer privaten Krankenkasse, die für unsere 3 Therapieprogramme, wir haben was für Akutschmerzpatienten, was für Chroniker und so ein Hybrid, die Kosten zu 100% für ihre Versicherten übernehmen. Genau. Vielleicht zu Herodikos noch kurz. Also wir sitzen im schönen Oldenburg in Niedersachsen. 2019 gegründet, seit 22 am Markt aktiv und mit gute 10.000 Patienten bedient und 19 Mitarbeiter.
Wow, das ist ja schon ein richtig großes Team. Da habt ihr ja wirklich schon einiges erreicht. Gerade bei 10.000 Patienten, das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz gute Leistung. Du hast gesagt, ihr habt Verträge mit den Kassen. Es gibt ja mehrere Wege, mit den Kassen oder auch generell digitale Gesundheitsleistungen abzurechnen und zu monetarisieren. Für welchen Weg habt ihr euch entschieden?
Also wir machen oder schließen mit Krankenkassen sogenannte Selektivverträge. Das ist eigentlich eines der ältesten Mittel, also neben den Kollektivverträgen, die einfach für alle gelten, Versorgungsleistungen anzubieten. Das alles hat Vor- und Nachteile auch im Vergleich zu den digitalen Gesundheitsanwendungen, die du eben schon angesprochen hast. Selektivverträge bieten einfach die Möglichkeit, flexibler zu verhandeln oder flexibel Inhalte festzulegen. Also für uns der große Grund, warum wir heutzutage keine digitale Gesundheitsanwendung sind, ist, dass wir eben auf ein Blended-System setzen, also in einem, wo wir digitale Therapie, also Therapie via App mit einer persönlichen Leistung durch, also Betreuung durch einen Therapeuten mischen. Und das kannst du heutzutage nicht als digitale Gesundheitsanwendung zulassen. Wir sind davon aber therapeutisch überzeugt, weshalb wir uns eben für den Weg der Safety-Verträge entschieden haben. Gleichzeitig hat das noch ein paar andere Vorteile. Also du kannst zum Beispiel die Ärzte viel mehr in die Therapie einbinden, als es bei den DIGAs möglich ist. Das heißt, es entsteht aus unserer Sicht nicht so eine Parallelwelt, sondern du bettest dich viel besser in die bestehende Versorgung ein. Nachteil daran ist natürlich, es ist, wie der Name sagt, kein Kollektivvertrag, also keine Regelversorgung. Das heißt, es ist schon notwendig, dass sowohl Arzt als auch Patient ganz bewusst, also willentlich eine Teilnahme erklären an dieser Versorgung. Es ist nicht einfach nur ein Rezept, sondern es ist eine Teilnahme.
Wäre das für euch attraktiv, irgendwann mal so einen Kollektivvertrag zu haben und dann als Mittel der Wahl auch direkt für alle Kassen verfügbar zu sein?
Also dafür müssten sich die Rahmenbedingungen ganz deutlich ändern. Also sicherlich digitale Gesundheitsanwendung, das kann irgendwann mal ein Weg sein für uns in der Zukunft. Das hätte Vorteile, aber Stand heute ist es einfach nicht möglich, das, wovon wir therapeutisch, medizinisch überzeugt sind, als DIGA zuzulassen. Und auch, wir kennen auch keinen anderen Weg, mit diesem Programm, so wie es heute ist, in die Regelversorgung zu kommen. Und das ist eine unserer Maximen oder Strategien bei Herodikos, dass wir immer sagen, der Outcome ist das Wichtigste. Ja, es bringt uns nichts, eine Therapie an den Markt zu bringen, vielleicht viele Leute zu erreichen, denn wenn du, aber das Ergebnis stimmt nicht, weil dann bist du über kurz oder lang wieder weg. So, und deswegen, wir schauen nicht, wie kann ich möglichst schnell an den Markt kommen, sondern wir schauen erstmal, wovon bin ich therapeutisch überzeugt, und dann suchen wir uns das Mittel der Wahl, um ein Reimbursement zu bekommen, und das sind Selektivverträge.
Du hattest eben das Wort Plattform erwähnt, das gibt einem so ein bisschen die Idee, dass ihr außer Physiotherapie für akute und chronisch Kranke, dass ihr auch noch andere Dinge anbieten könntet.
Genau. Also momentan haben wir einen Fokus auf den MSK-Bereich, also muskuloskeletale Indikationen. Und das ist jetzt nicht auf Rücken oder Knie beschränkt. Das geht auch Richtung Halswirbelsäule. Das machen wir auch heute schon. Hüfte, Schulter, ne, gibt es genug, bis hin zu bestimmten Psychoindikationen, die auch durch Bewegungstherapie kotherapiert werden können. Aber ganz generell ist die Plattform, als wenn du es jetzt mal aus so einer Tooling-Sicht heraus siehst, auch nicht auf den MSK-Bereich beschränkt. Also wir könnten das technisch durchaus auch auf andere Bereiche ausweiten, ist aber momentan nicht unser Fokus. Im Bewegungstherapiebereich gibt es genug zu tun.
Erzähl uns doch mal die Story von Herodikos und wie kamst du eigentlich dazu?
Ich bin tatsächlich 2021 zum Team gestoßen, bin also keiner der ganz ursprünglichen Gründer. Die Firma gibt es seit 2019, ursprünglich mal gegründet worden von zwei Ärzten und einem Informatiker. Und tatsächlich auch rein aus Bedarf heraus. Also die beiden Ärzte, beides Sporttherapeuten, einfach einen Bedarf gesehen, gesagt, es gibt viel mehr Nachfrage nach Bewegungstherapie oder ich habe viel mehr Patienten, die Bewegungstherapie bräuchten, aber die Mittel sind einfach beschränkt. Also du hast zum einen so eine bestimmte Budgetbegrenzung bei den Ärzten, zum anderen hatte ich schon von dem Fachkräftemangel erzählt. Und die beiden haben lange, bevor man über DIGAs, Apps auf Rezept und so weiter gesprochen hat, eben gesagt, es muss doch was Besseres geben, als den Leuten aus irgendwelchen Lehrbüchern, die teils 40 Jahre sind, irgendwelche Seiten zu kopieren und nach Hause zu schicken und zu sagen, mach das mal. Und da ist die Idee quasi entstanden zu sagen, wir müssen eigentlich ein Tool haben, das zu der damaligen Zeit war die Idee noch, dass Ärzte das selber tun, das den Ärzten quasi erlaubt, einen individuellen Therapie- oder also Bewegungsplan für jeden Patienten zusammenzubauen und den dann mit der App nach Hause zu schicken und dann auch über die App sehen zu können, wie trainiert wird. Und das haben quasi die ursprünglichen drei Gründer auch als App oder als, man kann durchaus sagen, schon frühes Produkt realisiert. Und als es dann um die Frage ging, wie können wir denn damit Geld verdienen, also wie kann ein Geschäftsmodell entstehen, das nachhaltig wächst, da bin unter anderem dann ich zum Team gestoßen. Es sind mehrere Leute parallel dazu gekommen, weil einfach dann mehr notwendig war als medizinische Perspektive und IT-Wissen. Genau. Das war also in meinem Fall aus 2021. Und wir haben uns dann langsam an die Zusammenarbeit herangetestet und oder getastet. Und ja, mittlerweile bin ich Geschäftsführer bei Herodikos, einer von zwei.
Oldenburg ist ja nicht gerade als die große Startup-Hauptstadt bekannt. Wie seid ihr denn zusammengekommen? Wie findet man denn andere Startup-Enthusiasten in Oldenburg?
Also tatsächlich gibt es schon eine recht aktive Gründerkultur hier in Oldenburg. Also sicherlich ausgehend vom Gründerzentrum der Uni. Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, seit wann es das gibt, aber Herodikos ist jetzt meine zweite Gründung in Oldenburg und die erste, das war schon 2014, da gab es das Gründungszentrum schon so. Von daher, das gibt es schon eine ganze Weile und die helfen also Startups sowohl dabei, initiale Förderungen zu bekommen, also insbesondere Exist-Programm, als auch organisieren halt Networking-Events oder bringen Gründer zusammen. Und in meinem Fall war es also so, dass ich dort hinterlegt hatte, ich bin an einer weiteren Gründung im Gesundheitsbereich interessiert und die Herodikos-Leute hatten dort hinterlegt, dass sie weiteren Bedarf an Personal haben und so sind wir dann zusammengekommen.
Gibt es außerdem dem Gründungszentrum an der Uni noch Leute, an denen man nicht vorbeikommt, mit denen man unbedingt sprechen sollte, wenn man in Oldenburg und Umgebung gründen will?
Also tatsächlich ist das eines der Probleme so ein bisschen hier in der Region. Also was wir sehr gut haben, ist so, sagen wir mal, was man vielleicht so als Pre-Seed-Phase bezeichnen würde, also die, sagen wir mal, der erste Funke, ja, die Idee bis zum Produkt zu entwickeln oder kurz vorher. Da gibt's ein reges Netzwerk, danach wird's mau. Also es gibt mittlerweile noch in Oldenburg den Hightech-Inkubator. Das ist eine Initiative, glaube ich, unter anderem auch gefördert vom Land, wo man auch letztlich anschließend an Exist noch mal ein bisschen Förderung bekommen kann. Ein paar kleinere Initiativen, die hatte Herodikos auch, wo es mehr so um Unterstützung im Bereich Marketing geht. Aber tatsächlich, ich sag mal, wenn du dann irgendwann diese Pre-Seed-Phase verlassen hast, dann gibt es nicht mehr allzu viel. Das würde ich sagen, ist hier in der Region auch mit das größte Problem für Startups.
Was war für euch speziell so eine der großen Herausforderungen, die mit dem Standort zusammenhingen?
Also ich glaube, rein auf den Standort bezogen ist das größte Problem tatsächlich Anschlussfinanzierung. Also ich hatte eben schon erwähnt, also wir haben eine Exist-Förderung gehabt und auch noch so eine kleine Förderung nebenher, wo aber kein Geld geflossen ist, sondern hauptsächlich Unterstützung in Form von Beratungsleistungen und dergleichen. Und dann kommst du halt irgendwann an den Punkt, und ich sag mal, also wo du Geld verdienen musst oder Geld zusammenbringen musst, um weitermachen zu können. Und das ist sicherlich auch für uns und ich glaube auch für die meisten Startups hier in der Region das größte Problem. Ne? Und wir haben damals Glück gehabt, dass wir noch Angel-Investoren gefunden haben, um noch eine bestimmte Zeit lang zu überbrücken. Aber Geld zu beschaffen ist, glaube ich, also nach der Pre-Seed-Phase das größte Problem hier.
Ihr hattet da ja auch eine regelrechte Nahtoderfahrung,
ja,
die man wahrscheinlich auch als relativ großen Wendepunkt oder so als Make-or-Break-Punkt für euer Startup bezeichnen könnte. Erzähl doch mal, wie war das damals?
Ja, tatsächlich. Also das war so im Jahreswechsel eigentlich von 22 auf 23. Also wir waren damals noch nicht profitabel. Also ich Angel-Runde quasi gemacht gehabt, aber der Plan zu dem Zeitpunkt war eigentlich eine weitere Finanzierungsrunde durchzuführen und das haben wir eine ganze Weile versucht und das war ja auch so eine Phase, wo so dieser ganze Markt so ein bisschen gekippt ist, ne? Es war nicht mehr so leicht, Finanzierung zu bekommen und uns wurde dann irgendwann schmerzlich klar, dass unsere Finanzierungsrunde nicht mehr rechtzeitig passieren wird, bevor uns das Geld ausgeht. Und wir mussten dann relativ kurzfristig, ich glaube, man sagt so schön, ein Pivot hinlegen und die Firma auf Wirtschaftlichkeit trimmen. Das Gute war, wir hatten von Anfang an darauf geachtet, dass das grundsätzlich mit dem Modell möglich ist. Es war halt nur noch nicht so früh geplant. Und da muss man wirklich sagen, also nicht nur, dass es einfach knapp war, es hat uns auch einfach als Team, also an unsere Grenzen geführt, sicherlich im Nachhinein gesehen auch stärker zusammengeschweißt. Aber das war schon eine sehr harte Phase, ne? Weil wir also sowohl Gehälter einsparen mussten, es haben Gott sei Dank, muss man sagen, die Leute eigentlich mehr gearbeitet in dieser Phase. Also keiner hat den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, ne, wir warten jetzt auf das Ende, sondern wir haben alle kräftig an einem Strang gezogen und konnten diesen Pivot dann tatsächlich schaffen. Es war wirklich knapp, also eine Zeit lang haben wir auf Monatsebene gerechnet. Aber es hat dann am Ende funktioniert.
Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich seit 2 Jahren profitabel und braucht auch gar keine weiteren Investoren mehr, richtig?
Also wir sind profitabel tatsächlich. Es reicht nicht, um riesige Sprünge zu machen, aber es bleibt was über. Das ist aber auch der Grund, warum wir tatsächlich immer noch Investoren suchen. Also wir sind gerade wieder mal beim Raisen. Weil wir eben sagen, wir haben eigentlich Ideen, die müssten wir jetzt anschieben und dafür brauche ich halt ein bisschen mehr Kapital, als ich das momentan aus dem Cashflow heraus generieren kann. Also sag mal, wenn du es so siehst, ich brauche das Geld nicht, um zu überleben, aber für Wachstum wäre es schon sehr vorteilhaft, wir würden nochmal eine kleine Kapitalspritze bekommen.
Und was ist dann das größte Investment, das ihr damit tätigen wollt?
Also es verteilt sich ehrlicherweise ziemlich gleichmäßig, ich sag mal, über Personal und Evidenz. Also wir wollen im Bereich Vertrieb und auch IT aufrüsten, weil wir einige Ideen haben, wofür wir die Plattform noch weiter umbauen müssen. IT müssen wir dringend aufrüsten und Studien, das ganze Thema Evidenz ist für ein Gesundheitsstartup sehr wichtig. Und da wollen wir Grundlagen schaffen, dass wir eben wirklich irgendwann den Sprung in die Regelversorgung schaffen.
Wäre das vergleichbar zu so einer Medikamentenstudie, Phase 1, 2, 3 oder hat man bei digitalen Therapien dann noch ein weniger Gerüst?
Tatsächlich ist, wenn du zum Beispiel eine digitale Gesundheitsanwendung willst, dann brauchst du zwar nicht per Gesetz, aber per, ich sag mal, Rechtsprechung oder per Entscheidung der relevanten Organe eigentlich eine randomisiert kontrollierte Studie. Das ist das, was man im Medizinbereich auch macht. Wir persönlich haben so etwas momentan noch nicht. Wir setzen auf sogenannte Real-World-Data-Studien. Weil die aus unserer Sicht, beides wie gesagt immer Vor- und Nachteile, aber aus unserer Sicht mehr Aussage darüber macht, wie eine Therapie in der Realität wirklich aussieht, weil es einfach einen Unterschied macht, ob du die Leute jetzt in einem klinischen Setting begleitest, wo sie immer wissen, dass sie Teil einer Studie sind und so weiter und so fort. Und wenn die Leute aber zu Hause sind und ich keinen Durchgriff auf sie habe, dann habe ich ganz andere Probleme. Deswegen, wir setzen momentan noch auf Real-World-Data-Studien. Wir wollen aber tatsächlich perspektivisch auch eine RCT aufsetzen, weil sie einfach von den regulatorischen Organen
Was würde euch das bringen? Mehr Vertrauen bei den Ärzten, einfacher Vertrieb oder noch irgendwie in der Abrechnung irgendwie einen Vorteil?
Abgesehen davon, dass es eben die Tür Richtung Regelversorgung öffnet, ist es natürlich hauptsächlich, also Evidenz, immer eine Frage von Vertrauen bei den Ärzten. Die brauchen wir, um Patienten zu bekommen. Natürlich auch Vertrauen bei unseren Krankenkassen, wobei die zum Beispiel jetzt nicht so sehr den Wert auf RCT legen. Die wollen wirklich Daten aus der Versorgung sehen und das gehört zum Beispiel auch zu unseren Grundsätzen, dass wir die sehr regelmäßig mit unseren Kassen teilen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wenige unserer Wettbewerber so tun, wie wir das tun, aber es gehört für uns mit dazu.
Du hattest auch gesagt, ihr wollt noch das Team weiter erweitern, in weitere Mitarbeiter investieren. Du hattest auch eben dein Team gelobt, dass sie in der harten Zeit so zusammengerückt sind und jeder hat kräftig mitgezogen. Das ist sicher auch nicht ganz selbstverständlich. Wie habt ihr es denn geschafft, in Oldenburg die richtigen Talente anzuziehen und zu binden?
Ich glaube, da kommt uns sehr zugute, dass ich glaube, gerade im Startup-Bereich, aber auch jüngere Mitarbeiter nicht mehr so stark aufs Gehalt schauen, sondern eben auch, was man sagt, Purpose suchen und Wert auf ein gutes Gefühl oder Miteinander im Team, wertschätzendes Gefühl legen. Und ich denke, wir können, um die Leute quasi anzuziehen, also da erstmal auf uns aufmerksam zu machen, haben wir einfach eine sehr schöne Mission, die Sinn macht und an der, glaube ich, grundsätzlich jeder gerne mitarbeiten würde. Und wenn wir die Leute dann einmal im Team haben, dann legen wir einfach sehr viel Wert darauf, dass wir offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Also wir sind tatsächlich auch schon vor Corona eine Remote-First-Company gewesen. Und da ist es einfach super wichtig, obwohl man nicht am gleichen Ort ist, regelmäßig im Austausch zu bleiben und den Leuten eben Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Gefühl von Wertschätzung zu geben. Und ich glaube, das schaffen wir bislang ganz gut.
Gab es da irgend so einen definierenden Moment, wo ihr gesagt habt, wir machen das hier remote first? Also ich meine, Corona ist für die meisten Unternehmen halt eben so ein Startpunkt gewesen, um da einzusteigen. Du sagtest, ihr habt es schon vorher gemacht. Was hat da die Entscheidung dann bei euch ausgelöst?
Also wir leben schon in einer Struktur, wo es nicht, oder in einer Region, wo es nicht so leicht ist, Arbeitskräfte zu bekommen. Ne? Also Oldenburg ist, also nicht strukturschwach würde man, glaube ich, nicht sagen, aber ich sag mal, hier laufen die Entwickler und auch die Physiotherapeuten nicht in der Zahl rum, wie du sie in Berlin oder in anderen Städten finden würdest. Ne? Und dann ist es natürlich viel leichter zu sagen, ich setze von Anfang an auf Remote-Arbeit, ne, weil dann das erweitert einfach die, also ist eine viel größere Reichweite, in der du rekrutieren kannst.
Gab es da schon mal einen Mitarbeiter, der gesagt hat, so du, ich ziehe jetzt nach Berlin, da gibt es einen Starbucks an jeder Ecke und irgendwie das Lebensgefühl gefällt mir besser?
Also das haben wir jetzt noch nicht gehabt, aber wir haben tatsächlich Mitarbeiter, die zum Beispiel Vacation und so etwas machen, also die sich entschieden haben, sie möchten gerne reisen, während sie arbeiten, und das unterstützen wir auch sehr gerne. Es hat sogar tatsächlich auch Vorteile, also gerade im Bereich der Therapie. Wenn du halt einen Mitarbeiter in einer anderen Zeitzone hast, dann kannst du zum Beispiel problemlos auch mal Sprechstunden ganz früh morgens oder sehr spät abends anbieten. Ja? Und von daher, also das ist aus unserer Sicht, ist das ganz klar eine Win-Win-Situation.
Wir haben jetzt eben sehr, sehr stark über Entwickler gesprochen. Aber klar, lass uns nochmal über die Therapeuten sprechen. Ne? Trotz des Plattformgedankens habt ihr ja auch die Therapeuten bei euch fest angestellt.
Genau, also bei uns gibt es beides. Also die Versorgungsverträge, die wir mit den Kassen verhandeln, lassen das ganz explizit offen, ob die Therapeuten bei uns angestellt sind oder ob es Partner von uns sind. Das heißt, jedem Therapeuten, der, also ein Heilmittelerbringer, darf eben freiberuflich arbeiten oder auch im Namen seiner Physiopraxis. Die können Partner bei uns werden und nach unserem Programm, nach unserem Evidenzprogramm Therapie erbringen. Und das können sie von überall tun. Ne? Und das macht es uns eben dann sehr leicht, Partner für das Programm zu finden, weil gerade Physiotherapeuten bislang eigentlich eine Klientel ist, die von der Remote-Arbeit ausgeschlossen ist. Ne? Also es ist halt Arbeit an der Bank, Arbeit am Menschen, was viele auch sehr schätzen. Aber es ist natürlich auch ein Knochenjob. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das ganz flexibel von zu Hause zu machen, vielleicht auch nach deiner Elternzeit, in Teilzeit und dergleichen, das hat schon große Vorteile und macht es einfach, Mitarbeiter zu finden.
Wir haben gerade noch über eine neue Finanzierungsrunde gesprochen. Ne? Klar, Wachstum ist so das, was ein Startup zeigen muss, ne? Sowohl um eine Finanzierungsrunde zu bekommen, als auch um selbst groß zu werden und die eigene Mission zu erfüllen. Hast du das Gefühl, dass es für euch einfacher wäre, wenn ihr in Berlin, München oder Hamburg sitzen würdet?
Tatsächlich würde ich das grundsätzlich bejahen. Also ich habe schon das Gefühl, also ich meine, man sieht es, wir haben momentan ein Family Office oder eigentlich zwei Family Offices, die aus Einzel Angels bestehen, an Bord als Investoren. Also es ist schon möglich, Investoren auch in Oldenburg zu bekommen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es nochmal ein Stückchen schwerer ist, weil es einfach in den Metropolen, also Berlin, da sind wir ja beim Thema des Podcasts, München, Hamburg, weil es da so ein Überangebot, sage ich mal, gibt an Investitionsmöglichkeiten, um dann so die Aufmerksamkeit auf ein kleines Startup aus Oldenburg zu lenken, musst du irgendwie, habe ich das Gefühl, nochmal eine Extrameile gehen. Und von daher, also ich hatte schon das Gefühl, vielleicht wäre es etwas einfacher, wenn wir in Berlin wären.
Grundsätzlich von allem, was du erzählst, ihr löst ein echtes Problem, ihr habt auch schon signifikante Traction bewiesen, da ist definitiv ein Product-Market-Fit gegeben, ihr werdet ja jetzt eigentlich wirklich, wirklich reif für ein ordentliches Investment, für eine Series A, um dann da zu skalieren. Ne? Ihr müsstet eigentlich in 80% der Hausarztpraxen in ganz Deutschland vertreten sein.
Das wäre schön. Ja, also ich denke auch, ne? Also wie du sagst, Product Market Fit ist gegeben und es gibt Skalierungsmöglichkeiten, ne? in verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, das könnte man durch ein Investment sehr gut beflügeln. Ja? Und wir haben ja schon gezeigt, man kann das profitabel aufziehen und man müsste jetzt sicherlich einmal investieren, das etwas größer zu machen, also den Hebel zu vergrößern, aber ich glaube, dann kann es auch sehr schnell noch profitabler werden.
Aber nichtsdestotrotz wächst ihr ja jetzt im Moment auch sehr ordentlich, trotz der sehr begrenzten Mittel. Ne? Was würdest du denn sagen, ist jetzt euer aktuelles Wachstum und wie sehr könntet ihr das dann noch beschleunigen?
Also wir haben jetzt die letzten 3 Jahre, haben es immer geschafft, unseren Umsatz zu verdoppeln. Was noch viel wichtiger ist, bei gleichbleibender Qualität. Also das war uns immer sehr wichtig. Und ich glaube, dass dieses Wachstum sich auch über verschiedene Möglichkeiten noch deutlich verstärken könnte. Also ich halte es auch für möglich, dass wir Umsätze verfünffachen oder auch verzehnfachen. Was aber dafür notwendig ist, ist halt, dass wir einmal einfach den Vertrieb noch ein bisschen intensivieren und weitere Möglichkeiten für Partner hinzufügen. Momentan ist es zum Beispiel so, dass wir Partner manuell onboarden müssen. Das muss automatisch über die Plattform passieren. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Weitere Indikationen sind zum Beispiel für uns in gewisser Weise eine low-hanging fruit. Ne? Die Plattform ist da. Wir wissen letztlich, wie wir es aufbauen müssen. Wir haben es ja jetzt schon dreimal getan. 3 Verträge über die gleiche Plattform. Alles Wachstumshebel, die man zünden könnte, wenn man ein bisschen mehr Personal hätte, als wir momentan aus dem Cashflow finanzieren können.
Lass uns noch mal so ein kleines bisschen über eure Unternehmenskultur reden. Ihr seid eine Remote-First-Company, auch schon sehr, sehr lange. Dadurch, dass ihr an dem Modell auch gar nichts ändern wollt, lese ich mal heraus, dass es für euch auch einigermaßen gut funktioniert. Was ist so euer Geheimnis, dass ihr es schafft, da auch eine Unternehmenskultur zu etablieren und am Leben zu halten? Eine, die für euch passt und die für euch auch hilfreich ist?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber ich denke, die Grundlage ist einfach erstmal Vertrauen. Also was ich ganz häufig erlebe, ist, dass irgendwie so ein grundsätzlich bei den Arbeitgebern diese Einstellung herrscht, der Mitarbeiter hat ein Interesse daran, mich zu betrügen um die Arbeitszeit, sage ich mal. Und das ist etwas, was dem ich überhaupt gar nicht folge, sondern die Grundprämisse bei uns ist immer, wir stellen Leute ein, die unserer Vision folgen. Und demnach haben sie ein Interesse daran, daran mitzuwirken und ihr Möglichstes dafür zu tun. Und dementsprechend lasse ich ihnen die maximale Freiheit, natürlich, sage ich mal, innerhalb gewisser Regeln oder, sag ich mal, Spielregeln, Grenzen, aber man lässt ihnen die maximale Freiheit, das zu tun. Und das spüren die Menschen und dann ziehen sie halt auch mit. Also in der Phase, über die wir eben gesprochen haben, hätte jeder Mitarbeiter mit Sicherheit sagen können, das war's, ich bin jetzt weg, ne? Ich konzentriere mich drauf, einen neuen Job zu finden. Das hat halt keiner getan, sondern die Leute haben mitgezogen. Und das spürst du bei uns. Und ich glaube, was auch wichtig ist, Thema Vertrauen, ist, dass die Leute immer das Gefühl haben, dass sie Probleme offen ansprechen können. Also wir fördern das. Wir haben verschiedene Runden, die eben auch digital stattfinden, wo jeder dazu animiert wird oder auch aufgefordert wird, Probleme offen anzusprechen. Das gibt es immer wieder. Und damit gehen wir dann offen um. Ja, diese Probleme versuchen wir zu lösen und wir verfolgen dann auch nach, ob sich das wieder einschleicht oder nicht. Und ich glaube, so schaffen wir es einfach, eine Kultur, eine Unternehmenskultur zu haben, in der man sich gegenseitig vertraut. Und das hält dann zusammen.
Klingt wirklich nicht sonderlich geheimnisvoll, aber ich denke, sehr, sehr wichtig und ist definitiv ein großes Learning für alle, die sich jetzt vielleicht auch gerade in so einer Situation befinden, wo sie über das Thema nochmal nachdenken müssen. Es gibt ja doch einen recht, recht starken Trend, auch die Leute wieder ins Büro zu holen, entweder durch Karotten oder durch Schläge. Ich glaube, da ist es schon sehr interessant, das auch mal zu hören, was eigentlich die Grundlage davon ist, dass das funktioniert. Ja, nehmen wir mal an, du triffst morgen beim Bäcker jemanden, der auch gerade in Oldenburg mit einer Idee schwanger geht, er überlegt gerade zu gründen. Was würdest du ihm raten? Was würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Grundsätzlich bin ich der Meinung, Gründen ist eine der spannendsten und wertvollsten Lebenserfahrungen, die man haben kann, wenn man grundsätzlich der Typ dafür ist. Deswegen glaube ich, würde ich grundsätzlich schon immer jedem raten, wenn du eine Idee hast, die dich begeistert, dann gründe unbedingt. Also das mit dem Thema Begeistern, das muss man betonen, weil Unternehmer oder gerade Gründer zu sein, heißt leidensfähig zu sein und Motivation aufrecht zu erhalten. Dementsprechend muss die Begeisterung da sein. Wenn es ganz speziell um den Standort hier in Oldenburg geht, dann kann ich wirklich nur raten, dafür zu sorgen, dass das Geschäftsmodell wirtschaftlich ist, damit man im Zweifel diesen Pivot hinlegen kann, den wir hingelegt haben, und sich frühzeitig auch über die Regionen hinaus mit Investoren zu vernetzen. Ja, das ist schon wichtig. Also wir haben unsere Investoren, gut, einen in Osnabrück, einen im Ruhrgebiet, also schon, würde ich sagen, grundsätzlich außerhalb Oldenburgs, vielleicht außerhalb der Region getroffen. Und damit muss man frühzeitig anfangen. Denn wenn man es auf dem Papier sieht, dass einem das Geld ausgeht, dann ist es eigentlich schon später.
Vielen, vielen Dank, Thomas. Das waren wahnsinnig interessante Einblicke in Herodikos, auch in das Ökosystem in Oldenburg. Mir hat es wahnsinnig großen Spaß gemacht.
Danke dir. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das hinterher anhören wird.
Herodikos ist ein Startup, das vieles richtig macht. Sie haben eine klare Mission, ein echtes Problem und ein Produkt, das nachweislich wirkt. Aber diese Folge war mehr als ein Pitch für digitale Physiotherapie. Es war die Geschichte eines Teams, das fast gescheitert wäre. Ende 2022 war das Geld knapp, die Finanzierungsrunde war geplatzt. Sie standen kurz vor dem Aus. Aber Thomas und sein Team haben die Flucht nach vorn angetreten. Keine Panik, keine Ausreden. Stattdessen haben sie hart daran gearbeitet, profitabel zu werden. Besonders beeindruckend, die Gründer haben sich die Gehälter gekürzt. Sie haben Prozesse verschlankt, Prioritäten neu gesetzt. Am wichtigsten war, alle haben an einem Strang gezogen. Das ist echt stark. Das erinnert mich auch an die Geschichte von Max von Weber in Folge 6. Auch bei Adnomaly hat es mit der Anschlussfinanzierung nicht geklappt. Auch dort ging es um harte Entscheidungen. Sie mussten Personal abbauen und in ein kleineres Büro ziehen. Beide Startups haben es geschafft, dank klarer, schneller Entscheidungen und, das ist jetzt das Wichtige, guter Kommunikation ins Team hinein. Ich fand noch was anderes spannend. Herodikos macht Remote-Arbeit möglich für eine Berufsgruppe, die bisher davon ausgeschlossen war. Physiotherapeuten. Für Physiotherapeutinnen mit Kindern ist das eine tolle Chance, nach der Elternzeit wieder flexibel zu arbeiten. Und für Herodikos ist das ein klarer Vorteil im Recruiting. Wenn du wissen willst, wie Gründer abseits der Metropolen bauen und wachsen, dann hör dir auch die anderen Folgen von This is Not Berlin an. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast. Gib eine positive Bewertung ab und erzähle 2 Freunden davon. Wenn du Feedback oder Themenvorschläge hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst bei This is Not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen.